Dann sind wir Bayern Cup Mountainbike-Rennen gefahren, einfach nur zum Sommertraining. Und ich bin da halt vor Anhieb vorne reingefahren und dann ging's los. Dann habe ich das Sparbuch geplündert, die Unterschrift von meiner Mama gefälscht. Und die wollten mir kein Rad kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich selber. Bin nach München mit dem Zug, Sparbuch in der Hand und habe die Unterschrift wirklich gefälscht und bin da rein und habe das Sparbuch aufgelöst.
Herzlich willkommen zum Sport Unites Us Podcast von Laureo Sport for Good. In der heutigen Folge haben wir mit einem ehemaligen Profisportler gesprochen, nicht nur mit irgendeinem, sondern mit einem der erfolgreichsten Bahnradsportler, den es in Deutschland gegeben hat. Paul, um wen handelt es sich?
Christian Grassmann. Und wenn man heute nach Christian Grassmann sucht, dann stößt man gar nicht zuerst auf den Bahnradprofi oder auf den ehemaligen Profi, sondern vielmehr auf einen unglaublich engagierten Unternehmer, Familienvater und Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck. Christian ist der Gründer der Maloja Pushbikers. Er ist auch Teamchef des gleichnamigen Rennradteams. Und vor allem ist er ein großer Unterstützer auch von Laureo Sport for Good. Er hilft uns seit der Geburtsstunde der Rennradausfahrt-Tour Laureo Sport for Good dabei, Spenden für Laureos und für die benachteiligten Kinder in den Laureos-Programmen oder in den Laureos-Förderprogrammen zu sammeln. Ja, so gut wir Christian auch über die Jahre kennengelernt haben, so fasziniert war ich in unserem Podcast-Gespräch, was er alles macht und was ihn antreibt. Und es ist so faszinierend, dass wir sehr gespannt sind, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Podcast-Folge findet. Wir hatten ja jetzt eine längere Sommerpause, starten jetzt aber wieder richtig durch mit dem Podcast. Und ich würde sagen, deswegen geht es jetzt auch direkt rein in das Gespräch mit Christian Grassmann. Viel Spaß. Servus Christian.
Servus ihr beiden.
Vielen Dank, dass wir heute bei dir, bei euch sein dürfen. Wo sind wir denn eigentlich?
Wir sind im schönen Holzkirchen in Oberbayern, in einer alten Industriebaracke, würde ich es jetzt mal fast nennen. Aus den frühen 60er Jahren war früher mal ein Heizölhandel und über den sind wir gestolpert vor gut 4 Monaten, weil der ist 200 Meter von unserem Laden entfernt und den haben wir renoviert.
Und was macht ihr hier?
Hauptsächlich machen wir alles mit Rädern. Grundsätzlich ist der Fokus auf dem UCI-Team, aber wir verkaufen auch Räder. Wir haben eine Community hier in Holzkirchen, die wir pflegen. Und Radsport ist die Leidenschaft, die das Haus jetzt begleitet.
Und nicht nur das Haus, sondern auch dich und das schon fast dein ganzes Leben lang, oder?
Eigentlich nein, weil ursprünglich bin ich ja Ski gefahren und über die Ski-Ausbildung dann zum Radfahren gekommen, natürlich viel auf dem Boden gelegen die ersten Jahre und dann wollten mir meine Eltern das Radfahren ja verbieten und dann habe ich gesagt, naja, das wird schon, aber inzwischen geht's einigermaßen.
Und warum Radfahren und nicht Skifahren? Also warum bist du nicht beim Skifahren geblieben?
Ich war immer zu leicht, zu dünn, technisch natürlich gut, aber einfach für die Spitze hat's nicht gereicht und dann sind wir Bayern Cup Mountainbike-Rennen gefahren. Einfach nur zum Sommertraining und ich bin da halt vor Anhieb vorne reingefahren und dann ging's los. Dann habe ich das Sparbuch geplündert, die Unterschrift von meiner Mama gefälscht und die wollten mir kein Rad kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich selber. Bin nach München mit dem Zug, Sparbuch in der Hand und habe die Unterschrift wirklich gefälscht und bin da rein und habe das Sparbuch aufgelöst.
Und dann bist du ja mit dem Rad zurückgekommen. Was haben die Eltern gesagt?
Na, erst einmal musste ich mit dem ganzen Bargeld, ich glaube, das waren 3000 D-Mark, bin ich dann in die U-Bahn gestiegen, in die Lindwurmstraße gefahren. Dann bin ich zum Radsport Baldi, weil ich wusste ja, dass da ein gelb-blauer Martinello-Rahmen hängt. Der hängt übrigens drei Zimmer weiter. Und dann habe ich diesen Rahmen da gekauft und einige Teile noch, ein Laufradsatz auch in gelb-blau. Und irgendwie bin ich dann da zum Rennradfahren gekommen.
Und was hat die Mama gesagt?
Ja, die ist durchgedreht.
Und hat dich aber trotzdem fahren lassen dann?
Ja, sie fand das Rad natürlich dann auch cool und als dann aufgebaut war und wir haben das alles selber gemacht, war natürlich auch eine Flickschusterei mit alten Teilen am Anfang und dann irgendwie gespart, Zeitungen ausgetragen, gearbeitet und dann habe ich mir eine Camper Chorus Gruppe gekauft damals und dann war das ein super schönes Rad.
sukzessive aufgebaut, bis du es dann endlich wirklich fahren konntest und dann ging es eigentlich richtig los, oder?
Ja, dann bin ich die ersten Trainingsausfahrten mit dem Holzkirchner Radtrupp gefahren und das lief super. Da war aber kein Stress, da war keine Hektik vom Rennen, also das wusste ich nicht. Und jeder hat gesagt, du musst Rennen fahren, du hast richtig was drauf. Und ich habe gesagt, ja klar, fahre ich heute Rennen, ich habe richtig was drauf, kein Stress. Und dann ist das erste Rennen, ist das Rad natürlich gleich zu Boden gegangen und ich war natürlich völlig panisch, weil ich hatte ja kein Backup, kein Netz, kein gar nichts, also nichts. Es war halt einfach kein Geld mehr da, die Sachen dann zu flicken. Und dann haben mir in Holzkirchen die lokalen Radhändler haben mir dann ein bisschen geholfen, dieses Rad wieder ganz zu machen. Und dann ging es halt los, da war halt mehr Tapete ab als irgendwie was anderes. Also ich hatte immer die gleichen offenen Stellen an der Hüfte und am Knie. Und irgendwann habe ich es dann, glaube ich, verstanden, im Feld zu fahren. Und ja, dann ist das immer weitergegangen.
Das heißt, wie alt warst du schlussendlich dann, als es wirklich so mit den Rennen losging?
20.
20. Das heißt, so die Zeit eigentlich zwischen, ich habe mein Sparbuch geplündert und ich fahre Rennen, war auch eine gewisse Zeit, oder?
Das war kurz nach oder während meiner Ausbildung. Also, und das war noch vor 18, weil ich musste dann eben die Unterschrift noch bringen und da war ich in der Ausbildung. Und dann bin ich da, ja, Berufsschule war auch in München und dann sind wir da mit dem Zug heute halt mal reingefahren und dann habe ich mir das über Wochen ausgedacht, das ist schon fast kriminell, wie kann ich an Geld kommen und ja, das war dann die Lösung.
Ich denke, da kommt wieder der bekannte starke Wille und Wille, das Ziel zu erreichen durch, was wir ja doch so oft sehen, auch in unserem Podcast bei Profisportlern oder ehemaligen Profisportlern, gegen den Willen der Eltern, gab es schon einige, die sich durchgesetzt haben. Und du hast das dann wirklich auch von der Pike auf gelernt, ohne die große Unterstützung eigentlich, oder? Oder hat das, der Team war ja nicht, also war ja...
Nein, Team war gar nicht. Also wir hatten in der Zeit auch in Holzkirchen wirklich nicht diese Stärke, die wir jetzt haben. Also jetzt haben wir natürlich, können wir nachher noch drüber sprechen, mit den ganzen Vereinen, die wir aufgebaut haben, die im RSV Irschenberg Windschatten schwimmen, haben wir natürlich, würde ich sagen, 400 bis 500 Kinder im Umkreis, glaube ich, von 30 Kilometern, die Rad fahren. Und das war damals nicht so. Also ich habe dann einen guten Freund damals getroffen, der mich jetzt immer noch begleitet. Der hat mich da einfach reingeschubst. Und du brauchst immer Leute, die dich bewegen, die dir irgendwie was gönnen, die dann auch Mäzen sind, die einfach dann sagen, hey, der hat Talent, den unterstütze ich jetzt. Und die musst du auch behalten und denen musst du treu sein und loyal sein gegenüber. Und irgendwann entwickelt sich's von alleine. Und ich glaube, wenn man so intrinsisch diese Initialzündung hat, dass man sagt, okay, man riskiert jetzt alles, also Krieg mit seinen Eltern oder mit irgendwem, dann ist es auch so, dass man das dann hundertprozentig durchzieht. Wenn du immer geschoben wirst von den Eltern, kannst du die Hände hochnehmen, weil die Eltern werden dich immer auffangen. Aber wenn du das wirklich so machst, weil du es unbedingt willst und nicht, weil es die Eltern wollen, ich glaube, dann ist es genau das, was dich dann weiterbringt.
Aber das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was hat dich angetrieben? Also woran oder wann hast du gemerkt, der Radsport ist das, was ich unbedingt machen will?
Ich glaube, das merkt man einfach dann, wenn man die Leidenschaft irgendwo so bei sich hat und wenn man mit den Leuten gut klarkommt, die den Sport betreiben und wenn das dein Metier ist. Ja, Radsport ist draußen, Radsport ist meistens bei gutem Wetter, sagt man. Also meistens nicht, aber damals war das für mich Lifestyle, mittlerweile ist es Lifestyle, damals war es einfach noch nicht das Thema. Natürlich dann auch extrem negativ behaftet mit dieser Telekom-Festina-Krise, aber es gab keine Diskussion, Radsport, Ende. Also ich werde Profi, das war egal, ich war am Anfang nur am Boden gelegen, ich bin kein Rennen angekommen, ich hatte keine Ergebnisse, aber mir war das so klar.
Kannst du sagen, woher du deine Motivation gezogen hast oder was hat dich dazu bewegt, einfach zu sagen, ich will Fahrrad fahren? Vor allem, wenn es wenig Vorbilder in der Gegend gab.
Ja, natürlich hatte ich so ein Bauer Mountainbike mit Stahlrahmenschutzblech, STI-Schaltern und ich glaube, das war so die mit billigste Shimano-Gruppe, die da drauf war. Mein bester Freund von damals, der Christian Kallup, Nachbarschaft von meinen Eltern, der hatte auch ein Rad und wir haben dann irgendwann einmal die Schutzblecher und die Gepäckträger runtergebaut und sind halt dann am Taubenberg gefahren und John Tomek, also war eigentlich quasi mit uns, ja, wir waren John Tomek oder wir waren Thomas Frischknecht, das waren halt so die Leute, die man damals als Kinder nachempfunden hat und als wir heimgekommen sind, habe ich halt erstmal richtige Watschen gekriegt, weil mein Papa hat die Schutzblecher und die Gepäckträger gefunden und dann sind wir halt erst einmal richtig geerdet gewesen, wieder shit, die Schutzbleche müssen wieder drauf, Gepäckträger auch, haben wir natürlich nicht hingebracht, also war mal wieder so ein Zugzwang. Aber genau das sind so die Eindrücke, die du halt holst. Das ist so unvergesslich, dass du halt am Tauenberg warst, völlig fix und fertig. Und du hast dich gefühlt, als ob du irgendwo, keine Ahnung, in die Schweizer Alpen oder in die Pyrenäen unterwegs bist. Aber es war halt der Tauenberg. Und diese Relation ist halt einfach genau das, was man immer rauskitzeln muss.
Das ist ja auch das Schöne. Ich meine, das heißt ja wirklich eigentlich, egal wo du bist, völlig wurscht. Es passiert halt mit dir, in dir. Du musst einfach rausgehen und es erleben. Und das ist ja, denke ich, auch so die Botschaft, die ihr heute den Kindern und den Jugendlichen auch vorlebt. Aber sag mal, auf dem Weg zu deiner, jetzt sage ich mal, wirklich aktiven Profikarriere, da war ja auch noch ein bisschen was dazwischen. Und du bist ja gar nicht auf der Straße geblieben. Also wie ging es da weiter?
Der wirklich beste Betreuer in der Zeit war der Heinz Bäumler. Der hat den, ich glaube, das hieß RSV Traunstein damals betreut und der hat so die besten bayerischen Fahrer mit unterstützt, die im Bayernkader waren, die bei U23-Mannschaften waren. Und ich habe das mitbekommen und der hat mich dann in Raubling von meiner Ausbildungsstelle am Mittwoch abgeholt, jeden zweiten Mittwoch. Und ist mit mir und mit noch 5, 6 anderen Jungs aus Traunstein und aus Bruckmühl nach Augsburg auf die Bahn gefahren. Und sein Fokus war, der Junge muss auf die Bahn, der kann treten wie ein Stier, aber er kann einfach nicht Rad fahren. Und dann hat mir der im Endeffekt einfach nur die Möglichkeit eröffnet, überhaupt auf der Bahn zu fahren, weil für mich war Bahn so weit weg wie Dachdeckerei. Also ich hatte da keine Ahnung. Dann hat mir der da diesen Kotterrahmen, der bei mir im Büro hängt, hingestellt. Da waren 36 Lochlaufräder drin mit Schlauchreifen und hat mich da drauf geguckt und der war mir viel zu klein, aber es war egal. Ich bin halt einfach mit dem Rad auf der Bahn gefahren und die haben mir das beigebracht, was ich machen muss und dann bin ich da losgefahren und dann war das der Einstieg in meine Bahn.
Aber war das auch so ein Wunsch, Bahn zu fahren und du hast nur gedacht, da komme ich eh nicht hin? Oder war das eher so, dass, wie du gerade gesagt hast, er es einfach erkannt hat und gesagt hat, Junge, du musst auf die Bahn?
Das war einfach, der hat mich da drauf gesetzt und hat gesagt, du hast lange Beine, du kannst treten, du hast Luft, mach das jetzt einfach. Und ich glaube, das dritte oder vierte Mal, was ich Bahn fahren durfte, war ein Südvergleich, glaube ich, in Augsburg. Und das war dann so, dass dann die Wörner-Brüder aus Öschelbronn war die Familie, die hatten einen Ausfall im Zweimannschaftsrennen. Und da wurde dann gar nicht überlegt, sondern der Christian ist nur da, der soll mit dir Zweiermannschaft fahren. Und ich glaube, wer sich ein bisschen auf der Bahn auskennt, der weiß, dass Zweiermannschaft und für einen Anfänger und Übersicht und so Geschichten, dass das ein bisschen zu viel ist. Und der Heinz hat gesagt, ja, das machst du jetzt, passt schon. Und dann bin ich da beim vierten Mal Bahn fahren, ohne irgendwie zu wissen, wie ich überhaupt in dem Feld fahren muss, bin ich mit dem Kai Wörner Zweiermannschaftsrennen Südvergleich gefahren. Und ich hatte so viel Angst, dass wir, glaube ich, die ersten 10 Runden überrundet haben und nur am Ende vom Feld hingen und wir haben diesen Südvergleich dann gewonnen. Angst. Also panische Angst.
Wollte ich gerade sagen, man entnimmt es jetzt deinen Erzählungen, die spürst du heute noch. Also du weißt ganz genau noch, wie du dich damals gefühlt hast.
Die Situation war einfach, da wurde ich gar nicht gefragt. Also das war, gab auch keine Diskussion. Also da war wirklich nur, die haben mir ein Trikot gegeben, ich glaube, das war grün. und dann haben sie mir erklärt, okay, wenn jetzt einer in Rot runterkommt, in Rot vor dir einer fährt, fahr bitte über die drüber. Und du hast die Übersicht nicht, du siehst nur Menschen überall auf dieser Bahn. Und
wie viele fahren da mit dir?
Ja, es waren 15 Mannschaften oder 16, glaube ich, 200 Meter Bahn in Augsburg.
Also war es voll?
Es war voll, ja. Also wie gesagt, es war panische Angst, panisch. Und daraufhin haben sie halt gesagt, okay, du hast panische Angst, du kannst einer verfolgen.
Und dann ging es auch weiter, durftest du weiter mit, also mit denen wahrscheinlich nicht, weil die hatten ja nur einen Ausfall, oder?
Doch, ich bin mit der Familie immer noch in Kontakt, also uns verbindet panische Angst.
Und Erfolge.
Genau, und eine gute Beziehung und dann haben sie mir einen älteren Fahrer zur Hand gegeben, den Holger Burt aus Burgau. Der hat mich dann im Grunde genommen so in die Feinheiten vom Zweimannschaftsfahren eingewiesen und davor bin ich dann wirklich noch einer Verfolgungsrennen gefahren und auch in Stuttgart auf deiner Heimbahn.
Da war ich noch nie.
Nein, gibt's auch nicht mehr
mittlerweile. Ich habe mal zugeschaut, doch.
Ja, dann lief das.
Aber wie war das? Also panische Angst und alle überholt und immer nur rauf und hinterher. Als du ins Ziel gekommen bist, hast du realisiert, dass ihr gewonnen habt oder war einfach nur pure Erschöpfung und ich habe es geschafft und bin nicht umgefallen und habe mich nicht verletzt und alles super.
Na, ich kannte die Regeln ja nicht wirklich. Also ich wusste, dass wir alle irgendwie, ich glaube 20 Runden gab es Punkte, also ganz klassisch 5, 3, 2 und 1 Punkt. Und damals war Rundengewinn noch vor Punktgewinn. Also mittlerweile kannst du ja auch mit vielen Punkten die Runde dann wieder gut machen. Aber damals war das halt einfach noch so, der Runde zählt vor Punkte. Kein anderer ist die Runde rumgefahren oder wir haben auch dann auf der Runde noch ein paar Punkte mitgenommen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es hat halt einfach gereicht. Und wir haben dieses Rennen gewonnen. Und
war dir das bewusst?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das war nur, oh Gott, vorbei.
Also ihr habt übrigens gewonnen.
Ja, genau. Ja, und dann war es einfach genau das, dass ich dann, irgendwann hast du den Erfolg in der Nase. Es gibt Gerüche und es gibt Dinge, die jeden beeinflussen. Und für mich war es dann immer halt dieses Kratzen, irgendwann irgendwas rauszuholen aus einer Sache. Also ich mache es einfach, das ist so drin. Ich versuche immer irgendwo was rauszuholen, egal was es ist. Ob es jetzt im Regen mit dir durch die Gegend zu fahren und Fotos zu machen ist oder es muss halt, am Ende muss es perfekt sein oder zumindest so aussehen, als ob es perfekt ist und dann ist es perfekt.
Das stimmt schon. Das Gefühl, was du dabei hast, ist eigentlich das Entscheidende und das führt dann ja auch manchmal zum Erfolg, weil es einfach Spaß macht.
Geht euch ja genauso.
Das stimmt. Uns verbindet ja auch einiges. Da kommen wir nachher noch drauf. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch mit deiner aktiven Karriere, weil was ich zumindest aus Erzählungen von dir weiß, es war ja sehr bewegt. Also schlussendlich nicht nur, dass du dich auf dem Rad bewegst, aber irgendwann wurde das Ganze ja auch, je älter du wurdest, also du hast gesagt, mit 20 hast du angefangen, da warst du ja gar nicht mehr der Jüngste, würde ich mal sagen, auch irgendwo vielleicht so eine Art Trade-off zwischen Sport, Ausbildung, Beruf.
Irgendwann haben sie dann probiert, dass sie mich nochmal in die Nationalmannschaft bringen. Und damals gab es einen Sportdirektor, der da vehement dagegen war, obwohl ich deutsche Meistermedaillen geholt habe als Quereinsteiger und gegen Jens Lehmann, auch ein sehr bekanntes Gesicht, in Leipzig auch einmal auf der Bahn ganz knapp verloren habe in der deutschen Meisterschaft einer Verfolgung, waren das halt einfach Themen als Quereinsteiger und als Oberbayer hattest du halt in dem Radsport Deutschland nichts verloren.
Also war das, warum er dagegen war? Oder?
Die Aussage war, der ist perspektivlos. Und und das war halt einfach ganz klar kommuniziert. Ja, genau. Und das war halt so, dann habe ich einfach nicht aufgegeben, sondern habe gesagt, ja, jetzt erst recht. Und du bist mein Staatsfeind Nummer 1. Ab heute ist Burkhard Bremer wirklich, also die Person, persona non grata. Und genau so war es. Also ich habe halt dann einfach wirklich versucht, mit allen Mitteln einen Verein aufzubauen, zu beweisen, dass wir es können. Ich habe mit allen Vermitteln versucht, Sponsoren zu finden, haben wir auch hinbekommen. Also es waren halt immer so die Themen, ich habe mir die Fahrer gesucht, die wirklich so auf der Messerschneide waren und eigentlich nicht mehr in dem System arbeiten wollten, Geld verdienen wollten, das war natürlich auch wichtig. Also wir haben in der Zeit einfach auch ein ganz gutes Geld verdient als 6-Tage-Fahrer. Aber es waren halt immer irgendwie so die Beziehungen oder die Verbandelungen zur Nationalmannschaft da. Also der eine hatte Bundeswehr, der andere war Sportpolizist. Also du musstest natürlich dem System auch Folge leisten und das musste ich halt nicht. Also ich konnte halt reden, ich konnte handeln, ich konnte machen, wie ich wollte. Und das ist ihnen dann wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen zu viel geworden, dass sie halt, weil sie gemerkt haben, dass der Radsport auch cool geht. Und jetzt mittlerweile ist es bewiesen, dass Radsport auch cool geht. Die meisten Teams sind mittlerweile cool und nicht mehr so wie früher oder wie der BDR immer noch ist. Und das ist halt einfach so der Umbruch, dass Verbände immer zu spät dran sind. Also die verschlafen Trends, weil sie sich so dermaßen darauf fest beharren, weil alles gut ist, wird es auch gut bleiben. Und das ist ein Problem.
Du hast ja gerade schon das Thema Vereinswesen angesprochen. War das der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, wir haben Vereine aufgebaut und entwickelt und so weiter? Du hast ja auch hier eine, sage ich mal, sehr prägende Erfahrung gehabt, soweit ich weiß, auch mit deinem ersten Verein und dann, wie es weiterging. War das die gleiche Zeit oder kam das erst danach?
1:1 war genau die gleiche Zeit, auch das Jahr. Also die Gründung des Vereins in Irschenberg hat ja auch einen Auslöser gehabt, der nicht typisch ist. Also wir haben jetzt nicht entschieden, wir machen jetzt einen Verein, sondern die Ausgangslage war die, wir hatten die Aufgabe oder die Freigabe, würde ich es nennen, für den RSV Göttingen-Bruckmühl, ein Trikot für die Rennmannschaft zu designen. Und üblicherweise gehst du da zu einem bekannten Hersteller aus Deutschland, der halt, oder einem der vielen Hersteller aus Deutschland, die machen dir dann ein Vereinstrikot und du schaust aus wie ein Kasperl. Und dann bist der Logo-Friedhof und für uns war klar, wir müssen ein cooles Trikot designen. Und dann bin ich zum Maloja runter. Damals noch Bauern, also war nicht der Bauernhof, damals war es noch das E-Werk. waren drei Leute da drin und der Peter Räuber und dann Nicolin Pietsch. Und dann haben die uns da ein Trikot designt. Logos drauf gemacht, alle Sponsoren bestätigt, also die waren total glücklich und haben gesagt, wow, cooles Trikot, schaut super aus. Und dann haben wir da bei der Hauptversammlung das Trikot vorgestellt und dann gab es ein großes Raunen.
Weil anders als sonst.
Nicht wie die letzten 30 Jahre.
Nein, es gab einen Protest.
Auch das noch.
Also desaströs gescheitert, würde ich es jetzt heute nennen. Also in dem Plenum sind wir wirklich desaströs gescheitert. Einfach damals die Vergleiche, das schaut ja aus wie ein Mountainbike-Team. Also genauso Stereotyp, wie man sich's vorstellt.
Also cool wie die Mountainbiker, aber nicht gut für die Straße.
Genau, oder für richtig. Die Bahn. Ja, ungewohnt war halt einfach, der Altersdurchschnitt wird wahrscheinlich 60 gewesen sein und das, also ich muss ja jetzt dankbar sein, dass das so abgelaufen ist, weil wir haben halt dann einfach wirklich diese Partner, die da auf dem Trikot waren, mitgenommen, haben in Irschenberg mit dem Bürgermeister damals einen Verein gegründet, spontan, der hat bestimmt, wer Vorstand wird. Und dann hatten wir einen Vorstand, Kassier. Ich war zweiter Vorstand, wir hatten Beiräte, wir hatten Kassenprüfer und das war dann alles relativ schnell erledigt und wir hatten Gründungsversammlung, glaube ich, 50 Leute anwesend und das war in Irschenberg einfach ein Top-Ding.
Aber das heißt, dass immer Situationen in deinem Leben, wo du eigentlich oder wo andere Leute vielleicht gesagt hätten, okay, dann nicht, also wo man scheitert, haben dich eigentlich eher immer nach vorne gebracht und dich dazu getrieben, Höchstleistungen oder neue Ideen zu spinnen. Eigentlich müsstest du denjenigen doch auch noch dankbar sein im Nachgang, oder?
Dann haben wir jetzt aus diesem Podcast was erarbeitet. Ich habe es noch nie so gesehen, aber an sich ist es so, ja, genau. Also es ist schon irgendwie, wenn einer sagt, geht nicht, dann ist für mich das meistens der größere Ansporn, dann zu sagen, okay, da muss doch irgendwo eine Lösung geben, dass man es hinbekommt.
Aber es passt zu deinem Bild am Anfang, was die Kinder betrifft, dass du gesagt hast, wenn man die Kinder immer schiebt und anschiebt und irgendwo hintreibt, dann werden sie von sich aus nicht kreativ oder aktiv und ist ja bei dir dann genau das Gleiche. Dich hat nie jemand geschoben, sondern dir hat eher jemand Mauern in den Weg gestellt und du bist sie kreativ und mit voller Willenskraft umgangen und hast sie umschifft und warst am Ende oder bist am Ende vermutlich sogar erfolgreicher als alle diejenigen, die dir Steine in den Weg gelegt haben.
Ich glaube nicht erfolgreicher, einfach vielleicht anders, weil ich war ja nie die absolute Top-Weltspitze. Ich war nie in der ARD, ich war jetzt nie in ZDF-Nachrichten oder so, sondern es war halt, ich habe es immer in der Weise betrieben, dass ich halt gemerkt habe, okay, so weit komme ich mit dem Einsatz, den ich bringe und mit den Mitteln, die mir zur Verfügung sind und habe das Maximale rausgeholt. Also ich glaube, mehr wäre nicht gegangen, auch nicht mit viel, viel Glück. Also irgendwann wäre das Glück dann eingebrochen und dann wäre es gescheitert. Aber ich habe halt immer nebenbei gearbeitet, ich habe versucht, einfach noch Dinge zu organisieren, ich habe versucht, Leute zu begeistern, ich habe versucht, Sponsoren zusammenzubringen und einfach ja irgendwie dem Ganzen was zurückzugeben, weil ich habe echt extrem davon profitiert. Also auch wenn ich nicht im System drin war, Nationalmannschaft, Kader, habe ich von dem ganzen System brutal profitiert.
Das heißt aber, mein schlussendlich war es für dich das ganze Miteinander, dieser Lifestyle rund um das Thema Fahrrad, weil schlussendlich ist ja Radfahren auf Profiniveau auch viel Leiden und sag mal, du wurdest jetzt zwar Profi, aber wie du sagst, nicht Weltklasse. Das heißt, trotzdem hat es ausgereicht, um da weiterzumachen und ja auch viel auf dich zu nehmen, weil schlussendlich war es ja irgendwann auch nicht mehr nur in Deutschland.
Muss man vielleicht auch differenzieren. In Deutschland bist du bewertet nach dem, wie gut oder in welchem Rennstall du fährst. Und eigentlich in der Radsportwelt, die noch viel größer ist als die deutsche, bist du da bewertet, was du leistest und was du geleistet hast. Also in Belgien, in Dänemark, in Holland, in Bendigo in Australien, da ist es so, dass wir in einer gewissen Weise immer noch Heldenstatus haben und dass da einfach eine innige Beziehung da ist. Genauso wie nach England, also Revolution Series in England zum Beispiel. Wir haben die Gesamtwertung gewonnen, also das lief auf Eurosport rauf und runter, wir hatten da Sendezeit ohne Ende, das waren die goldenen Jahre und in England, wenn du einmal irgendwo auf dem Programmheft vorne drauf bist, dann bist du im Endeffekt geadelt und das haben wir geschafft, also ein deutsches Team in England, Programmheft vorne drauf oder das Coverposter von einer Eurosport-Präsentation, das sind Dinge, die in Deutschland nicht möglich sind, also das ist einfach wirklich so reduziert auf diese Spitze des Eisbergs, aber darunter sind so viele, die wirklich so viel Talent haben und so viele Möglichkeiten, aber meistens nutzen es die Leute nicht.
In Deutschland ist ja Bahnradsport sowieso jetzt nicht so gehypt. Also in Deutschland, Radsport ist ja dann eher reduziert auf die Tour de France. Jan Ullrich, Team Telekom, dich gefolgt von den Dopingskandalen. Also Toni Martin jetzt, ohne ihn mit Doping in Verbindung bringen zu wollen, aber einfach Namen, die man in Deutschland kennt. Aber es ist eher so der Straßenradsport anstatt Bahnradsport, oder? Also Bahnradsport, glaube ich, ist so eine typische olympische Sportart. Da schaut man es, da ist man auch begeistert, da fiebert man mit. Da werden ja auch Erfolge erradelt, errungen, aber ansonsten fällt es ja bei uns, glaube ich, eher unten hinten runter, glaube ich.
Leider, weil der Bahnradsport hat immer eine Heimat. Also das heißt, die Radrennbahn ist eine Heimat und die Verbände ich sage jetzt mal, selbst im Biathlon haben es geschafft, die Leute für ein Stadion zu begeistern. Die Spannung, die ein Biathlon-Wettkampf bringt, die ist super, ist genial. Aber genau das Gleiche habe ich auf der Radrennbahn auch. Das heißt, ich kann in einer geschlossenen Halle, in einer geschlossenen Umgebung Erfolge und Athleten feiern. Das ist an sich ein Sechser im Lotto, wenn ich das vermarkte. Und das schaffen andere Nationen perfekt. Eurosport ist ja jetzt auch eingestiegen in diese ganze Track League, wird auch wirklich super kommuniziert. Aber es ist immer ein ortsgebundenes Thema. Das heißt, hätte man eine Bahn, würde man auch wahrscheinlich schaffen, Wettkämpfe, Athleten zu pushen, zu promoten und sie zu lokalen Helden zu machen. Und dann hätte ich auch wieder mehr Nachwuchs, die dann auch wieder in deren Fußstapfen treten. Je mehr Leute Fußball spielen, desto erfolgreicher wird ein Verein, ein Team oder eine Mannschaft.
Gibt es prinzipiell keine Bahnradstadien in Deutschland? Werden da normale Hallen jetzt wie die Olympiahalle hergerichtet für diese Events? Also ihr habt quasi keine 365 Tage eine Bahn zur Verfügung?
In München gab es mehrere Bahnen und ist auch eine lange Geschichte. Also die, glaube ich, muss man jetzt nicht nochmal aufrollen. Es gab die Amorbahn in München, es gab die Olympiabahn in München und dann gab es noch eine freie Bahn irgendwo in Feldmoching, glaube ich. Also auf alle Fälle Münchner ist das Osten. Und zur Olympiade hat man sich dann entschieden, die Olympiabahn bestehen zu lassen und parallel, glaube ich, liefen relativ früh auch schon diese Planungen für die Sportschule in Oberhaching. Der ursprüngliche Plan war, in der Oberhachinger Sportschule eine Bahn überdacht mit zu integrieren. Das hat man aufgrund der vielen Bahnen, die es damals in München gab, wieder komplett gecancelt, weil man wollte nicht noch eine Bahn haben. Ich glaube, 4 Jahre später wurde die erste Bahn platt gemacht. 5 Jahre später die zweite und die andere in der Olympiahalle wurde ja rausgesägt. Also das heißt, die ist nur immer zum Sechstagerennen aufgebaut worden und die Kurven wurden überbaut mit Tribünen, weil man halt einfach im Rest des Jahres mehr Geld mit Sitzplätzen verdient hat.
Wenn man sich deine Geschichte so anhört, dann kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass du auch mal eine Bahn bauen wolltest, oder?
Das war das Hauptziel meines Lebens, einmal eine Bahn zu bauen. Ja, mittlerweile ist es echt schwierig geworden. Also einmal ist natürlich das Grundstücksthema bei uns in der Gegend extrem, extrem teuer und extrem viel Naturschutz und sehr schwierig, also ganz, ganz schwierige Situation. Die zweite schwierige Situation war natürlich dann in Verbindung mit dem Tod vom Bürgermeister in Irschenberg, Hans Schönauer, der natürlich da maßgeblich beteiligt war in der Kommunikation. Aber natürlich ist der Traum immer noch da. Wir haben eine Zeichnung auch schon mal machen lassen, wie es ausschauen würde, wenn man am Hang vom Irschenberg mit Blick auf die Kirche eine schöne Radrennbahn platziert, die auch wirklich super in die Landschaft passt. Natürlich mit 2, 3 Restaurants drin am Café, so dass es halt einfach auch touristisch nutzbar ist. Und ich glaube, die Auslastung in dem Einzugsgebiet Innsbruck, Salzburg, München wäre übers ganze Jahr voll da.
Aber das heißt, erstmal liegt dieses Projekt auf Eis und du widmest dich mehr der Nachwuchsförderung, richtig?
Du meinst Verein oder Team Nachwuchs?
Naja, das eine bedingt wahrscheinlich das andere.
Ja, also das ist halt einfach, es ist ein Generationenvertrag, den wir erfüllen sollten. Und ich glaube, dass das viel zu viele Leute vergessen und immer für sich selber die beste Zeit raussuchen. Sie wollen Radfahren gehen, sie wollen in die Berge gehen, sie wollen irgendwas für sich machen. Und ich glaube, wenn jeder so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen würde, dass wir diesen kleinen Generationenvertrag erfüllen, dann hätten wir so viel weniger Arbeit in den Vereinen und die Leute, die sich einfach dauernd engagieren, hätten einmal ein bisschen mehr Luft. Und den Vertrag will ich halt einfach, ja, so gut es geht, durchboxen und dafür werben, dass es funktioniert, weil wir können das Ganze dann auch mit einem sozialen Sponsoring verbinden, sodass wir halt dann sagen, okay, die Spitze vom Eisberg verdient das Geld und wir schieben halt ein bisschen was runter. ein bisschen was sage ich deshalb, weil es wirklich ein bisschen was ist, weil es dann halt einfach für einen Verein, ich glaube, der Bedarf, dass ein Kind einfach das beste Material hat, ist noch nicht gegeben. Drum unterstützen wir es in einer gewissen Weise, aber so ein bisschen zurückziehen tut dann oft auch immer ganz gut.
Also ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen sortieren, was du jetzt alles aktuell machst. Also wir haben über deine ehemalige Profikarriere gesprochen als Bahnradfahrer, die, glaube ich, mit einem bösen Sturz endete, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Du wolltest aber deine Karriere ohnehin beenden in diesem Jahr oder nach diesem Rennen und dann leider durch einen Sturz, oder hast du bedingt durch den Sturz dann die Karriere beenden müssen?
Eigentlich ganz offen. Das wäre mein letztes Rennen gewesen, also das Versprechen in Bendigo. Bendigo ist bei Melbourne in Australien. Ich war 20 Jahre in der Stadt und bin zweimal im Jahr rübergeflogen, teilweise auch wirklich für einen Tag wieder zurück nach England und dann wieder nach Bendigo zum Rennen fahren. Also die Verbindung und die Dankbarkeit dorthin ist halt einfach immens. Und dann habe ich ihnen versprochen, wenn ich aufhöre, dann werde ich in Bendigo auf der Radrennbahn aufhören und das letzte Bendigo Madison fahre ich und dann ist aber wirklich Schluss. Und das Madison gibt's natürlich immer noch, aber in dem Jahr war wirklich ein Massensturz mit 15 Leuten. Fahrräder in den Zuschauern und ich glaube, einer hat sogar das Kettenblatt im Gesicht gehabt. Also es war tragisch und ich war schon fast durch. Ich war schon fast durch und dann flog von unten so rotes Cervelo-Bahnrad auf mich zu und ich habe es in Zeitlupe noch vor mir. Es flog halt da und ich bin nicht mehr dran vorbeigekommen und es hat mir Lenker weggerissen und dann bin ich halt so, ich glaube, das war Wertungsrunde sogar mit knapp 60, das war das Letzte, was ich auf der Uhr hatte, in die Betonmauer rein. Mhm. Und dann war das halt eine gescheiterte Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk und Party im Black Swan. Wenn jemand schon mal in Bendigo war, der kennt den Black Swan. Aber es war halt einfach irgendwie so ein bisschen eine verzwickte Situation, aber es passiert. Also das ist einfach, es ist so.
Aber du hast ja eigentlich dann doch auch noch Glück gehabt, oder? Es gab ja jetzt auch in jüngster Vergangenheit Stürze von Bahnradfahrerinnen und Fahrern, die nicht so glimpflich ausgegangen sind. Hattest du jemals Angst?
Ja, meine Angst hast immer irgendwie. Also es gibt Situationen, wo du halt einfach mit Leuten auf der Bahn bist, wo du weißt, die können es nicht oder die tun sich schwer. Oder ich habe dann da gemerkt, boah, jetzt schon langsam werden die Löcher, wo ich durch müsste, immer kleiner. Und da bist du vor 10 Jahren noch durchgefahren, ohne dass du irgendwo überlegt hast. Also da warst das Loch aufgemacht. Und wenn du dann diese Hundertstelsekunde einfach überlegst, ob du jetzt da hinfährst oder nicht, dann muss man schnell überlegen, ob man irgendwie noch den Abflug schafft, so dass man halt einfach in guter Erinnerung bleibt. Und ich glaube, wenn du Ewigkeitssportler bist, dann scheiterst du an dir selber. Also dann irgendwann frisst es dich auf und du kannst das einfach nicht mehr positiv kommunizieren.
War jetzt eigentlich eine ziemlich bescheuerte Frage, weil du zu Beginn gesagt hast, dein erstes Rennen überhaupt war pure Angst und deswegen bist du so schnell gefahren.
Ich habe wieder die Angst.
Für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es sehr wohl realisiert.
Ja, aber man hat ja oft Angst. Also ich glaube, ihr kennt es genauso. Wenn irgendwie ein paar hundert Leute vor einem stehen und du auf dem Rednerpult bist, dann ist das ähnlich wie ein Athlet, der vor einer vollen Halle vielleicht Fußball spielt oder Handball oder Radrennen fährt im Stadion. Ich meine, du möchtest was erreichen, du möchtest gut rüberkommen, du möchtest das Beste geben, du möchtest am Ende total glücklich sein und das sind ja ähnliche Verhältnisse. Also ob das jetzt Leistungssport ist oder ob das jetzt ein Unternehmer ist oder ein Vorstand von einem großen Konzern, der muss auf dem Punkt fit sein und das ist die Kunst.
Aber was sagst du Nachwuchs, also jugendlichen Kindern, die jetzt zum Radsport kommen und dir eben sagen, sie haben Angst oder sie trauen sich eigentlich gar nicht, jetzt das erste Rennen oder den Wettkampf zu fahren? Was gibst du denen mit? Was rätst du denen?
Also mir sind die viel, viel lieber, die dann ehrlich kommunizieren und sagen, sie haben Angst oder sie haben irgendwo ein Problem, weil dann kann man das Problem lösen und ihnen helfen. Viel schlimmer sind die, die sich so dermaßen überschätzen und einfach überhaupt gar nicht mehr in dieser Welt leben und eher mehr sich mit Social Media beschäftigen oder mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, fiktiven Fotos, Bildern, Stories, Videos und das darauf implementieren, was sie eigentlich gern tun könnten oder würden, aber nichts tun.
Wie gibst du denn das heute weiter? Also ihr habt damals während der aktiven Karriere den RSV Irschenberg gegründet. Der hat ja jetzt schon eine, muss man sagen, langjährige Geschichte hinter sich. Und deine Erfahrungen, die münden ja eigentlich auch in eine Philosophie.
Ich habe jetzt erstmal wieder geschaut, wie lange ich diese E-Mail-Adresse eigentlich schon habe. Und das war 2007. Also wir haben 2007 den Verein gegründet. Und da waren wir eigentlich noch alle relativ jung und ich auch. Und da ist man dann, da kriegt man dann wirklich Angst, wenn man dann sieht, wie lang das schon her ist, wo man steht. Und eigentlich geht es einem immer viel, viel zu langsam. Aber im Grunde genommen haben wir immer gesagt, wenn man es mit Leidenschaft macht, dann hast du schon gewonnen. Und das war ja immer das Thema. Also ich glaube, man muss sich halt einmal auf die Ursprünge wieder zurück besinnen und einfach diese Leidenschaft und dieses Gewinnen und diese Geduld auch mitzubringen, dass nicht immer alles sofort geht. Und ich habe gerade über meine Zulieferer geschimpft und es macht mir wahnsinnig, wenn mich irgendwer wahnsinnig macht, weil es nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass es so viele Dinge gibt, die nicht lebensentscheidend sind oder kriegsentscheidend, um das jetzt mal mit einem Wink zu sehen, dass man einfach das, was man jetzt und im Hier und Jetzt hat, dass das entscheidend ist. Und die Butterbreze, die vor mir liegt, die ist super, ja. Das ist, aber die reicht. Und das sehen viele Leute, glaube ich, nicht mehr.
Wir haben jetzt gesagt, deine Profikarriere, dann hast du den Verein gegründet und was machst du aktuell?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, und das ist ja auch immer das Versprechen gewesen, habe ich eine Anstellung bei Maloja. Bin bei Maloja ewig Athlet gewesen. Ich glaube, einer der ersten Athleten, den sie überhaupt hatten, war bei Fotoshootings in der Produktentwicklung. Hab die ganze Rennradkollektion mit dem Nicolin Peach aufgebaut und wir haben halt einfach den Rennradbereich oder den Race-Bereich bei Maloja forciert und mit dem Team natürlich so als Testteam qualitativ auf einen Standard gebracht, der wirklich mittlerweile, ich denke, kaum einen Vergleich sucht gegenüber den ganz großen Marken, die man jetzt am Markt kennt. Und das war natürlich das Allerwichtigste, dass wir irgendwas zurückgeben, was wir in den Jahren davor einfach so bekommen haben. Und momentan ist es so, dass ich nicht oft in Bach bin, was schade ist, weil da gibt es immer super leckeres Mittagessen.
Das ist auch eine super schöne Location, da würde ich auch gerne arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, wir haben auch schon gesagt, das Essen, davon können unsere Mitarbeiter leider nur träumen. Wie heißt die liebe Köchin?
Damals, als ihr noch da wart, war das die Walli.
Genau, richtig. Genau,
ja. Und jetzt mittlerweile teilen sich den Job 3 Köche. Und wir haben ja zwischendrin den Jonas Graspointen auch da gehabt. Das Niveau ist sehr hoch in der Küche von Maloja, ja, das stimmt.
Aber nicht nur das Essen, sondern auch das Gebäude an sich und die Umgebung ist traumhaft und
wunderschön und wie gesagt, vor allem wahrscheinlich auch wieder die Philosophie auch von Maloja, die ja alles um dich herum wahrscheinlich auch mitgeprägt hat und du auch die Philosophie geprägt hast.
Ich glaube, ich habe mehr davon gezogen, wie sie von mir. Ich konnte das Wissen zurückgeben, das ich heute im Ausland gesammelt habe, also auf den ganzen Reisen, diese Einflüsse, diese Eindrücke von unterschiedlichen Radmarken, von unterschiedlichen Herstellern. Das ist das, was ich gern und was einfach an mein automatisiertes Einfließen ist, also dass ich Dinge aufsaug und einfach dann vielleicht umändere ein bisschen, aber wiedergeben kann. Aber das, was halt Maloja ausmacht, ist halt genau diese Passion für schöne Dinge in einer wunderschönen Umgebung und das nicht auf maximaler Gewinn.
Optimierung
ist, glaube ich, das richtige Wort, ja, sondern einfach auf einem coolen Miteinander. Und die Freiheit, die ich jetzt gerade momentan genieße, ist halt genau dieses coole Miteinander. Also Klaus, glaube ich, hat erkannt, dass ich halt einfach teilweise zu Fuß gehe. Und obwohl ich im Auto sitze und da runterfahre, das war halt einfach zu viel für eine gewisse Zeit. Und jetzt gerade momentan spare ich mir halt die 2 Stunden im Auto, die ich eh durchtelefoniert hätte. Aber so fährst Auto und telefonierst. Und jetzt bin ich gerade momentan halt im Büro in Holzkirchen und versuche einfach das Team auf ordentliche Beine zu stellen, dass man das mal abgeben kann, dass der Shop läuft. Wir haben den Umzug jetzt gerade momentan hinter uns und wir haben 2 neue Mechaniker eingestellt. Also diese ganzen Abläufe mit Mitarbeitern, das war halt jetzt schon wichtig, dass ich hier bin.
Das Team, von dem du sprichst, sind die Maloja Pushbikers.
Genau.
Die sind wie entstanden?
Wir haben Vorbilder für den Verein gesucht und die Kinder hatten natürlich dann immer den Live Lampater, alias Ex-Superstar auf der Bahn und total. Live ist einfach ein wahnsinnig positiver Mensch mit extrem viel Energie und die kann er weitergeben, wenn er will und das hat er bei uns immer gemacht. Also von daher, ich glaube, mit Live habe ich mehr im Zimmer und im Bett verbracht nebeneinander als mit meiner Frau. Also wir waren nur unterwegs zusammen und wir hatten auch immer ständiger Zimmer bei jedem 6-Tage-Rennen. Und von daher, also Live ist wirklich eigentlich so die treibende Kraft gewesen in dem Aufbau auch von dem Team, das Vorbild sein sollte für die Nachwuchsathleten. Und wir haben halt dann 5, 6 Bahnfahrer um uns geschart, die alle ein bestimmtes Niveau hatten und ein bestimmtes Können, Leute zu begeistern. Und ich würde jetzt einfach damit Robert Benck schon mal anfangen, der jetzt mittlerweile Eurosport-Moderator ist und die eigentlich eine sehr bekannte Stimme im Radsport. Wir hatten den Christian Lichtenberg, auch mittlerweile Eurosport-Moderator und erfolgreicher Unternehmer in der Carbon-Technik. Und dann darf ich ja nicht vergessen den Marcel Kaltz, unseren Sprinter in der Truppe, auch ein Berliner, war wirklich einer, ich glaube, einer der talentiertesten Radrennfahrer, der so ein bisschen an dem ostdeutschen System zugrunde gegangen ist. Also ich glaube, dass der leistungsmäßig sicherlich jetzt schon 5, 6 Olympiamedaillen hätte, wenn er einfach behutsamer aufgebaut worden wäre. Und dann hatten wir noch einen Quotenösterreicher mit dabei, den Graf Andi, und das war die Reisetruppe. Also so sind wir wirklich in der Welt rumgereist, da sind Rundfahrten sogar im Iran gefahren, in Aserbaidschan, also wirklich wilde Geschichten auf der Straße. Wir waren zweimal im Jahr mindestens in den Staaten für 2, 3 Wochen, sind da die ganzen Kriterien gefahren, an den großen Seen, oder wir sind Tour of Dairyland gefahren, auch in der Ecke Chicago.
Aber seid ihr da schon als Pushbikers aufgetreten, oder war das?
Der erste Partner war Rudy Project. Also damals, 2014, hieß das Team wirklich Rudy Project.
Und du sagtest, ihr wolltet eigentlich Vorbilder für den Verein, also sprich für den RSV Irschenberg. Das heißt, Vorbilder für den Nachwuchs. Ist das auch der Fokus des Vereins? Oder ich meine, schlussendlich geht es ja da um mehrere Generationen am Ende.
Wenn ich die Medaillen bei deutschen Meisterschaften nehme, dann wäre eher es jetzt umgedreht. Also momentan ist der Verein eigentlich Vorbild für mein Team, weil mittlerweile ist der RSV Irschenberg einer der erfolgreichsten Vereine in der Nachwuchsklasse von U13 bis U17, männlich wie weiblich. Also ich glaube, die haben jetzt seit 14 Medaillen bei der deutschen Meisterschaft Bahn geholt, von daher.
Das heißt aber, es ist ein enges Zusammenspiel eigentlich auch zwischen Verein und Team, und es klingt ja eigentlich so ursprünglich als sehr regional, sage ich jetzt mal hier Holzkirchen, Irschenberg, und dann mal so langsam deutschlandweit, über den Österreicher hast du gerade gesprochen, aber ich glaube, wenn man sich das Team jetzt heute anschaut, dann ist das ja komplett international.
Ja, definitiv. Also das geht rauf bis Australien, also nicht Norddeutschland, sondern...
Oder ganz rüber.
Genau, wir haben einen Fahrer genommen, der ist schon mal in der World Tour gefahren, in Wanty Group. Die Geschichte zu ihm ist auch genau das, was uns ausmacht. Der hat mir mit 16 Jahren, er war 16, ich war älter, ich war 32, hat mir der Alex mein Bahnrad in Bendigo auf die Bahn getragen. Also es war mein Supportboy. Also der war im Endeffekt im Bendigo Cycling Club, und wir hatten immer als Profis jeweils einen jungen Fahrer, den wir heute an der Seite hatten, der uns geholfen hat. Mit dem haben wir ein Bahntraining auch gemacht. Und Alex war damals mein Trackboy. Und
sich immer wieder.
Genau. Und das ist genau das. Man sieht sich immer zweimal. Und das war halt jetzt genau dieser zweite Blick. Der hatte einen bösen Sturz in der Corona-Zeit, hat sich dann das Handgelenk gebrochen, hat ewig gebraucht, wieder auf die Beine zu kommen, hat Abfahrtscoachings genommen, weil er einfach wirklich vom Kopf her nicht mehr konnte oder nicht mehr so konnte wie früher. Und dann hat er über einen italienischen Fahrer angefragt, ob wir noch einen Fahrer brauchen. Und das war eigentlich viel zu spät. So typisch Australier. Also next week, next week. Auf alle Fälle haben wir dann hin und her und überlegt, ob wir ihn nehmen und ob wir die Unruhe im Team brauchen können jetzt mit einem neuen Fahrer. Und das war die beste Entscheidung. Also Alex ist einfach genau so, wie ich ihn kennengelernt habe. Total ruhiger, feiner Kerl, super Kletterer. Und das ist eine absolute Bereicherung gerade fürs Team.
Also die Maloja Pushbikers haben jetzt, ich versuche das mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen zu sortieren, denen das jetzt noch kein Begriff ist. Ihr habt unterschiedliche Teams, also ein Bahnradteam, Mountainbike, Straße, richtig, falsch?
Nicht mehr. Also die Bahnthematik haben wir jetzt, also wir haben als ein Team, das im Endeffekt dieses UCI Continental Team ist, das ist die dritte Klasse, also die erste Profi-Straße, genau. Das, was eigentlich jetzt für unsere Partner das Entscheidende ist, dass wir Leute oder dass wir Waren auf der Straße testen, ausprobieren und in einer gewissen Weise auch vermarkten. Also auf der Bahn ist das natürlich immer schwierig gewesen. Da musstest du viel kommunizieren, weil keiner versteht, ein Bahnrad, warum soll ich das auch auf der Straße kaufen? Also das war halt für uns einfach so der logische Schluss, ein Bahnteam implementiert in das Conti-Team zu haben und auch Bahnfahrer zu ziehen. was wir jetzt auch mit dem Pippo Fortin haben oder mit dem Liam Bertazzo, der jetzt auch Weltmeister ist in Italien. Und wir haben jetzt aktuell auch einen Weltmeister im Team mit ihm, was auch das erste Mal ist. Und das sind natürlich Dinge, die ja, ich sage jetzt immer mal back to the roots, also wo man sich darauf besinnt, wo man eigentlich herkommt. Und ich würde diese Bahn nicht missen. Wir hatten natürlich 2 Jahre Corona. Es waren keine Bahnrennen, es waren keine 6-Tage-Rennen. Die Veranstalter sind alle am Rudern und am Machen, dass es wieder weitergeht. Die Rennen wurden zum Teil jetzt auch wieder verkürzt. Aber ich möchte einfach irgendwie den Fuß weiterhin so setzen, dass wir 2-3 Fahrer auf der Bahn im Winter auch weiterhin haben.
Genau, und dann gibt es das Straßenradteam.
Genau, das sind 12 Fahrer mit meinen 2 Bahnfahrern dabei. Also da ist der Liam und der Pippo schon mit drin. Und diese 12 Fahrer versuchen wir halt einfach so aufzubauen, weil es auch viele junge sind, wie der Alex auch. Also der ist jetzt noch nicht über 25, sondern die sind alle so im Anfang 20er Stadium. Und Pippo ist im Endeffekt unser Leader. Und er hat auch genau diese Leaderrolle bei unserer Ausfahrt übernommen und hat die Leute halt einfach. Ja, der kann die einweisen, der hat eine ruhige Art, der spricht mit ihnen, der weiß, wie man Rad fährt und das schon seit Jahren. Und von daher ist das jetzt gerade momentan so mein Road Captain.
Was unterscheidet die Maloja Pushbikers zu einem in Deutschland in aller Munde Hans Grohe Team zum Beispiel?
Naja, als allererstes mal das Budget am Konto. Also das ist einmal immer das wirklich, was uns am meisten entscheidet. Und wir versuchen eine Professionalität aufzubauen. Das war jetzt auch 2 Jahre unser Hauptfokus. Also das war jetzt auch wirklich ein fieses Kämpfen mit allen, die beteiligt sind, dass wir heute einfach gesagt haben, wir müssen 2 Jahre Infrastruktur aufbauen. Wir haben nur dieses Budget jetzt momentan, mit dem müssen wir Infrastruktur schaffen. Wir können jetzt nicht in Erfolge investieren. Jetzt haben wir das erste Jahr in Erfolge investiert und jetzt schon langsam macht es wieder Spaß. Also jetzt ist wirklich so, dass man am Montag dann einfach eine E-Mail bekommt, boah, die Jungs sind super gefahren am Wochenende. Vorher war es 2 Jahre. Was war am Wochenende los? Was war los? Und das ist genau das. Und dann musstest du wieder erklären, hey, wir machen jetzt Infrastruktur, Betreuer, Fahrzeuge, Material und nächstes Jahr haben wir erste kleine Erfolge auf dem Plan. Also wir haben einfach einen 5-Jahres-Plan gemacht und wir halten uns jetzt da mal dran. Und die letzten 2 Jahre waren wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, jetzt noch ein Jahr, ohne irgendwo auch nur ansatzweise einem, der die Hand in die Luft haut, wenn er irgendwo als erstes oder zweites, drittes über die Ziellinie fährt, hätte ich jetzt nicht überlebt. Aber jetzt gerade ist halt einfach mit Liam, mit Pippo haben wir so viel coole Zeiten gehabt und einfach auch so viel, was wir erzählen können. Und gerade sind sie in Sibiu. Super.
Micky hat ja gerade andere Teams angesprochen, unter anderem Bora Hans Grohe, aber du hast gesagt, ein 5-Jahres-Plan. Was ist das Ziel dieses 5-Jahres-Plans?
Also wir verbrauchen jetzt gerade momentan mit jedem Euro, den wir haben, den drehen wir 2-mal um, ungefähr 350.000 Euro Budget. Für 12 Leute, für 12 Betreuer, die sind nicht alle fest angestellt, also Springer, Helfer. Und an sich ist das ein Ehrenamtsjob. Also es ist professionelles Radfahren, aber mit viel Ehrenamt. Bora hat ungefähr 30 Millionen Budget. Also der Unterschied ist einfach wirklich so, dass die anfangen, absolut in einer ganz anderen Sphäre zu arbeiten. Also alles, was wissenschaftlich ist, was logistisch ist, was Reisen sind, was Trainingssteuerung betrifft und was natürlich auch das humane Kapital Fahrer betrifft. Also bei uns würde ich jetzt sagen, wir haben so viel Kapital wie ein durchschnittlicher Fahrer bei den Bora-Jungs verdient.
Aber die Frage war ja auch, was ist das Ziel des 5-Jahres-Plans? Weil auch Ralf Denk hat ja mal klein angefangen mit Bora.
Genau wie wir. Also ich glaube, Ralf hat genau das gleiche, den gleichen Hintergrund wie wir. Hat eigentlich auch einmal mit einem Radladen angefangen, hat nebenbei ein Mountainbike-Team aufgebaut, hat das bewiesen, dass er das kann, hat dann ein Conti-Team gegründet, hat bewiesen, dass er es kann. Und du brauchst Glück. Du musst den Richtigen finden, der sagt, hey, euer Weg ist cool und ich begleite euch jetzt auf dem Weg zur 2. Liga. Das ist jetzt genau das Ziel, das wir haben, 2025 eine Pro-Lizenz zu lösen. Das ist halt dann einfach so die Eröffnung der Möglichkeit, das Niemandsland zu verlassen. Das ist schön umschrieben, glaube ich. Also jetzt sind wir so, dass wir kommunizieren müssen, um wahrgenommen zu werden. Und sobald du eine Pro-Lizenz hast, bist du einfach bei Rennen gesetzt, die dann schon im Fernsehen übertragen werden. Und dann ist es also so, dass du das zurückgeben kannst, was die Leute Jahre in dich gesteckt haben. Aber das braucht Zeit.
Kannst du beschreiben, wo ihr da jetzt gerade steht?
Also jetzt gerade momentan stehen wir an dem genau geplanten Schritt, dass wir die ersten Erfolge haben. Dass wir einfach beweisen können und bewiesen haben, dass wir mit dem Team, mit dem sportlichen Leiter, mit den Betreuern sowas überhaupt stemmen können. Weil grundsätzlich nimmt dich ja einfach erstmal keiner ernst. Die glauben, du bist eine, wie soll was sagen die Österreicher immer, Chaospartie. Und das ist genau das, was du nicht sein darfst. Also du musst einfach organisiert sein, du musst pünktlich sein, du musst ordentlich sein, du musst sauber ausschauen. Und je besser du das unter Kontrolle hast, desto leichter fallen dir Dinge zu organisieren, dass du wachsen kannst und dass du Leute begeisterst.
Da sind wir eigentlich ja auch bei Themen, die jeder Mann oder jedes Kind schlussendlich eigentlich betreffen, oder? Also ist dementsprechend für euch auch der Radsport eine Lebensschule?
Ist eine extreme Lebensschule, weil du nie am Ende bist. Also du glaubst, du kannst Dinge schon gut und du triffst aber immer Leute, die es besser können. Und du musst aber immer fragen, kannst du mir helfen? Also ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die so viele Dinge können, aber keiner wird jemals gefragt, ob er hilft, sondern die sitzen alle da und arbeiten Dinge ab. Und das ist genau das, was wir jetzt haben. Wir müssen aus dem, was wir an Leuten haben, das Beste rausholen. Und das betrifft die Fahrer, aber das betrifft auch das Personal, das wir haben. Und wir brauchen Netzwerk, wir brauchen das Wissen, dass wir nach Partnern und Sponsoren suchen und wir brauchen einfach Gönner. Das ist jetzt mal in so einer Phase das Allerwichtigste.
Aber das ist ja grundlegende, ich sag mal, auch Voraussetzungen oder also auch Anforderungen angesprochen, die ihr an eure Teammitglieder habt, eigentlich an die, ja teilweise an die Kids, an die Jungen, die da groß werden. Beschreibt nochmal, also was ist wichtig?
Das Allerwichtigste ist eigentlich das, dass sie akzeptieren, dass wenn wir bei Maloja oben bei der Einkleidung sitzen und der Peter so ein bisschen die Tränen in den Augen hat, weil er so stolz ist, dass alle in dem neuen Kit dastehen und dass das einfach, also Kit im Trikot dastehen und dass er dann sagt, das Allerwichtigste ist, ihr müsst es nicht immer gewinnen. Ihr müsst einmal nett zu den anderen sein. Also es ist so, für uns ist natürlich schon jetzt vom Team her wichtig, dass wir gewinnen, aber Maloja als Hauptsponsor zu haben, heißt halt einfach auch, dass wir uns ordentlich aufführen müssen. Also das heißt, wir können kämpfen, wir können auch wirklich fair kämpfen mit allen Mitteln, aber es muss fair sein und es muss immer eine Linie haben, die halt einfach heißt, ein gutes Miteinander.
Wir haben eine Rubrik bei uns im Podcast, das Dingster Bumster von Laureus. Darin erklären Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten sozialen Sportprogrammen Begriffe aus dem Bereich des Sports. Wir würden dir jetzt 3-4 Begriffe nacheinander einfach vorspielen und dann müsstest du diesen Begriff erraten.
Das ist das Dingster Bums von Laureus.
Mein Wort ist auch das, was es beim Fußball gibt, aber auch das, was es in Gruselgärten gibt.
Weißt du schon oder magst du noch einen?
Fairness, oder?
Nee, ja, ich gebe noch einen.
Das ist, wenn man halt, wenn alle zusammen machen und nicht, wenn man es alleine macht.
Team Spirit.
Wenn man in einer Mannschaft spielt, muss man nicht nur an sich selber denken, sondern auch an die anderen. Wenn man gewinnt oder verliert, verliert oder gewinnt man zusammen.
Teamgeist.
Ja!
Aber ich habe ungefähr genauso da gebaut.
Aber so cool.
Ja. Teamgeist.
Teamgeist.
Was bedeutet Teamgeist für die Maloja Pushbikers? Und für den Erfolg im Radsport?
Das ist so allgegenwärtig, dass es echt brutal schwer ist, das zu erklären, weil wir nur als Team funktionieren. Also wir müssen, ich fange jetzt mal beim Einfachsten an, wenn wir nach dem Rennen keine Verpflegung auf den Tischen stehen haben, also egal ob das jetzt ein Eiweißshake ist, der für die meisten schon absolut wahrscheinlich das Highlight ist nach dem Radfahren, oder ob das Reiskuchen ist oder ob die Busse im Ziel stehen oder ob die Fahrer dann ins Hotel gebracht werden können und der Mechaniker schon alles vorbereitet hat, weil die Taschen schon in den Zimmern sind. Das ist der einfachste Teamplay, Teamgeist, Teamspirit-Gedanke, den man haben kann, bis hin zu einfach einer gemeinsamen Ausfahrt, egal wo, bei schlechtem oder bei gutem Wetter, einfach miteinander loszufahren und miteinander anzukommen. Und damit begeisterst du Leute. Das sind kleine Dinge, aber es sind halt auch wirklich dann große Dinge und jeder sieht die Dinge anders. Von daher ist das die Triebfeder von jeder Unternehmung, die wir machen.
Was treibt dich an, das alles zu tun?
Das frage ich mich manchmal selber. Also es ist brotlos, es ist ein Ziel und es ist halt einfach der bedingte Glaube, dass dieser Typ doch Potenzial hat. Und wie gesagt, dieser Burkhard Bremer hat mich als Menschen, glaube ich, mit einem Blick versucht einzuschätzen und Stand jetzt ist er gescheitert.
Da können wir, glaube ich, nur zustimmen nach allem, wie wir dich kennen, und wir durften dich ja schon vor einigen Jahren kennenlernen, denn das Team der Maloja Pushbikers trifft ja auch einmal im Jahr auf das Team Laureo Sport for Good. Eigentlich bist du uns in die Hände gefallen, würde ich sagen. Warum engagiert sich ein Profiteam, will ich sagen, ja, für eine gemeinnützige Organisation wie Laureo Sport for Good?
Weil ich die Idee von Laureus schon als Athlet gut fand und auch verfolgt habe, weil mich Laureus schon Jahre begleitet, nicht aktiv und auch nie irgendwo so, dass ich mich da engagiert und unterstützend gezeigt habe, sondern mich hat es immer begleitet und da immer fasziniert und ich habe immer viel drüber gelesen und irgendwie standet ihr dann mal vor mir und dann habe ich mir gedacht, ah, man sieht sich doch immer zweimal und genau so war es. Also wir haben das erste Event waren wir ja nur als ich sage jetzt mal Beisitz.
Also das erste Event, muss man sagen, war der Einstieg von Laureo Sport for Good in den Radsport in Deutschland im Sinne von miteinander auf dem Fahrrad sich kennenlernen und einfach eine schöne Radausfahrt anbieten für Menschen aus dem Netzwerk von Laureo Sport for Good, die einfach helfen, die Programme auch umzusetzen und zu finanzieren.
Und genau darum müssen die Leute auch aufs Rad, damit sie sehen, was sie damit erreichen. Und genau diese Emotion, die Laureus und die auch wir im Verein bei Kindern auslösen, die vielleicht jetzt auch oft einmal nicht so gut dastehen im Leben oder auch nicht so viele Chancen genießen wie jetzt die Mehrheit, die wahrscheinlich diesen Podcast hört. Dieses Gefühl dann ist einfach dann oben am Pass zu stehen, auch wenn man vorher geglaubt hat, man kommt da nie rauf und oben einfach vielleicht dann zu viele Powerbars zu nehmen, weil die nächste Verpflegung eh nur 10 Minuten entfernt ist. Aber genau diese Erlebnisse, dieses Limit und dieses Schmerzen am Popo und Schmerzen in den Schultern und Schmerzen in den Beinen und trotzdem durchziehen, das macht es dann am Ende aus und dann sind alle gut drauf.
Das ist ein schöner Vergleich. Mir ist gerade bei deiner Erzählung, habe ich mir überlegt, es stimmt, da werden erwachsene Kinder haben oder empfinden oder strahlen eine Freude aus am Ende dieser Ausfahrt, am Ende der Tour Laureo Sport for Good. Das sind ungefähr so nach 80, 90 Kilometern. Die kommen ins Ziel und strahlen wie die Kinder in den sozialen Sportprogrammen, die Laureus unterstützt, wenn die Kinder Sport machen dürfen. Und das sind alles gestandene, leider hauptsächlich Männer. Bitte das nächste Jahr Frauen unbedingt dabei sein. In diesem Jahr waren 3 tapfere Damen dabei, die sich sehr gut geschlagen haben und durchaus mithalten konnten. Die kommen da an, gestandene Männer in Führungspositionen häufig in ihren Unternehmen, und kommen an und freuen sich wie kleine Kinder, dass sie das vollbracht haben und dass sie das geschafft haben und sind so ehrlich, das ist so ein ehrlicher Stolz, so eine ehrliche Freude. Das ist total schön zu sehen. Und ich glaube, sowas schafft fast nur der Sport.
Ich glaube nicht nur fast nur, sondern das schafft nur Sport. Also vor allem Sport in der Gruppe und diese Gruppendynamik und diesen Teamgeist, den wir eben da wieder haben, der ermöglicht das überhaupt. Also ich glaube, dass keiner der Leute, wenn er einfach nur alleine diese Runde von uns vorher auf sein GPS bekommt, abfährt, dann hat keiner von denen genau das Gefühl. Einer muss langsamer fahren, einer muss über seinen Verhältnissen fahren. Die Leute zusammenzubringen und auf eine Ebene, das schafft dann am Abend genau die Gespräche. Oder ich glaube, dass wirklich im Vorfeld Leute nicht miteinander gesprochen hätten, wenn sie sich nicht in Lycra gleich angezogen, auf dem Rad am Vormittag wirklich lange unterhalten hätten.
Und das ist genau das Ziel. Die Menschen zusammenbringen, den Teamgeist, den Teamspirit fördern und völlig wurscht, ob einer 10.000 Kilometer im Jahr radelt oder noch nie geradelt ist. Also man muss ja echt sagen, also gerade in diesem Jahr hatten wir auch wieder die Extreme und alle sind durchgekommen und ich denke, das zeichnet es wirklich aus, aber auch dank euch. Du warst ja eigentlich der führende Guide dieses Jahr.
Und ja, Henrik hat die Erfahrung. Henrik war mein Wingman, habe ich ihn dann genannt irgendwann. Also wirklich cool, wenn dir dann einer einfach mit die Arbeit abnimmt und ich bin dann so am Tag einfach leer. Ich gehe immer schon die Wege durch, die Löcher durch, wo müssen wir abbiegen, und der ist halt dann einfach so, der sieht das und genau, einfach dieser Radfahrer stellt sich in die Straße, sperrt für mich die Straße ab, ich kann alle durchwinken und wir kommen halt darüber. Und das hat sich auch ohne Kommunikation entwickelt. Und das sind genau diese Geschichten, die halt bei sowas entstehen.
Also auch hier vielleicht eine kleine Side-Note, und wir werden auch in die Shownotes natürlich Informationen zur Tour Laureo Sport for Good packen. In dem Fall, wer es dann hört, kann sich schon mal das Datum für nächstes Jahr aufschreiben, wird wieder Ende Juni sein. Aber du hast gerade angesprochen, hier der Henrik Fischer, eigentlich ein Teilnehmer, der sich aber war bei jeder Tour dabei und immer engagiert hat. In diesem Jahr haben wir ja auch, wie im letzten Jahr auch, aber wir haben Preise auch vergeben für besondere Leistungen, wie auch immer. Eigentlich Spaßpreise, muss man auch sagen, aber beim Hendrik hat es heute getroffen.
Und besonders war auch die Sonderwertung in der Bergwertung. Also es sind schon besondere Preise. Ja gut, okay, es sind besondere Preise.
Aber Hendrik Fischer, deswegen Hendrik, nochmal vielen Dank, wenn du diesen Podcast hörst, hat den Sport for Good Award sozusagen bei uns gewonnen, bei der Tour Laureo Sport for Good, weil er eben dein Wingman war, weil er nicht nur, glaube ich, jede Straße geblockiert hat und aufgemacht hat, sondern auch die aus dem letzten Loch gepfiffen haben,
motiviert
mir teilweise, nicht nur motiviert, sondern geschoben hat. nein, also wirklich grandios. Und ich denke, das ist, wie du richtig sagst, das ist der Radsport.
Die wichtigste Frage, wann ist nächstes Jahr der Termin?
30.06. bis 2.07.2023. Wo wissen wir noch nicht? Das bleibt noch eine Überraschung. Auf jeden Fall mit den Maloja Pushbikers, mit dem Christian Grassmann und mit Paul Schief und mit mir.
So viel können wir heute schon verraten, aber es gibt natürlich noch viel mehr, was uns inzwischen verbindet. Du hast ja auch vorhin erzählt, dass ihr oder du schlussendlich für Maloja auch das Thema Radsport, damit auch Trikotsätze mit aufgebaut hast. Und diese Chance haben wir uns ja nicht entgehen lassen und haben auch mit euch gemeinsam einen Trikotsatz entwickelt, inzwischen schon den zweiten, der auch käuflich zu erwerben ist für die gute Sache. Und ich denke, diese Eigenwerbung, die dürfen wir hier auch machen, denn das markiert irgendwie auch und beschreibt auch die Partnerschaft schlussendlich, dass wir sagen, wenn man was verkauft und dafür Qualität auch, sage ich mal, jedem bieten kann, kann man damit auch was Gutes tun, denn die Erlöse fließen alle in die sozialen Sportprogramme, die Laureo Sport for Good fördert. Und sowohl bei euch im Shop hier in Holzkirchen, im Pushbikers Shop, also auch jeder, der mal nach Holzkirchen kommt und Lust auf Radfahren hat oder
und
auch anfangen
Kaffee.
Möchte und guten Kaffee möchte, vorbeischauen.
Aber den guten Kaffee gibt es nur Donnerstag, Freitag, Samstag.
Immerhin. Dafür ist er besonders gut.
Er kann hier auch die Trikots erwerben. Natürlich auch bei uns. Wir packen da wieder eine Info in die Shownotes. Nein, aber das ist ja doch schlussendlich viel mehr, was uns heute verbindet. Bis hin zu, du hast es vorhin gesagt, ja, ihr könnt nicht ohne Unterstützer leben. Laureo Sport for Good kann nicht ohne Unterstützer leben. Und am Ende ist es doch die Gemeinschaft und das Netzwerk, die Kontakte, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.
Und vor allem nicht uns persönlich, sondern Menschen, die eine Version haben, weil oft entstehen aus diesen Menschen, die wir an die Hand nehmen, wirklich Leute, die dann auch wieder Einfluss gewinnen und Einfluss haben wollen und auch Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Entscheidendes, dass jedem jede Verantwortung genommen wird und keiner kann mehr mit Verantwortung umgehen. Und irgendwie ist es genau doch das, was fehlt.
Du sprichst da, sage ich mal, die Generation an, die gerade kommt oder die jetzt am Zug ist, teilweise, die aber ja durch den Sport auch lernen, Verantwortung zu übernehmen.
Darum Sport.
Aber viel zu wenig Sport macht. Das ist ja unser Problem.
Gut, das wäre ein Thema für einen anderen.
Da haben wir eine weitere. Viel zu wenig Sport macht. Da sind wir, also wir brauchen es ja gar nicht rausschneiden. Ich meine, da sind wir bei einem Thema, was uns natürlich sehr stark beschäftigt. Der Bewegungsmangel, den die Kinder und Jugendlichen, aber auch natürlich die Erwachsenen heutzutage haben, der bei vielen ja durch die Corona-Situation eigentlich noch viel schlimmer geworden ist. Jetzt aber leider, muss man sagen, auch überschattet wird ein bisschen durch den Ukraine-Krieg. Also wir hatten als Fokus eigentlich für dieses Jahr wirklich, bring die Kids in Bewegung. Andere Dinge stellen dann auch solche bedeutenden Themen wieder in den Schatten, zu Recht. Aber merkt ihr da auch, also du hast gesagt, RSV Irschenberg, Riesen-Nachwuchsverein. Ich glaube, ihr bietet es ja wirklich auch schon für die jüngsten Fahrradfahren an. Könnt ihr da viele mitnehmen, auch im Vergleich zu anderen Regionen?
Wir sind natürlich jetzt in dem Speckgürtel um München eine sehr freizeitorientierte Gesellschaft. Viele Leute wollen einfach das Wochenende raus und dann werden die Kinder, ist jetzt zwar wieder eingehend zu meinem Gespräch, zum Radsport geschoben. weil die Eltern natürlich auch Radfahren wollen. Und wir bieten natürlich mit dem Verein jetzt nicht ein Profiteam für Kinder. Also das ist definitiv einfach nur Kinder-Radsport-Schule. Wie fahre ich auf der Straße, Verkehrssicherheit. Das sind einfach mal die grundlegenden Dinge. Wie komme ich über Europalette drüber? Also wirklich Basiswissen, um die Kinder einfach als auf die Straßen zu lassen, dass sie auch mal in die Schule fahren können, ohne dass man panische Angst haben muss, dass sie irgendwas über- oder unterschätzen. Aber ganz, ganz entscheidend ist es einfach, dass die Kinder alle mit Freude dabei sind und auch nicht bewertet werden, was sie tragen, was sie für ein Rad fahren. Die meisten fahren dann E-Leihräder am Anfang. Also hat man eine Uniform, die jetzt keine Vergleiche aufbringt. Aber natürlich ist es so, dass sich dann schnell die Spreu vom Weizen trennt, weil die ambitionierten Kids die weniger ambitionierten abhängen und dann der Reiz der weniger ambitionierten, regelmäßig ins Training zu gehen, ist natürlich dann viel geringer. Und das ist genau wie das Thema Leistungsgesellschaft, dass wir die dann auch nicht auffangen können und eine extrem langsame Gruppe machen. Also da muss ich auch sagen, das sind halt einfach immer Themen, wir möchten Sport machen und das ist auch am Ende Sport mit Medaille. Sie möchten alle Rennen fahren, sie möchten alle eine Medaille gewinnen. Aber es ist natürlich auch am Ende nicht schlecht, dass man die belohnt, die wirklich arbeiten.
Und das heißt aber, sagen wir mal, die interessierten Kinder, die interessierten Eltern, die sagen, ich möchte mir Radsport anschauen, ich möchte auch in so eine Gemeinschaft reinkommen, die sind willkommen, sich beim RSV Irschenberg und bei euch zu melden.
Jederzeit. Wir haben dreimal Training in der Woche, wir haben Hallentraining im Winter, Probetraining und auch dann mal öfter im Training dabei sein, ohne Vereinsmitgliedschaft zu ziehen, ist auch möglich. Also wir haben wirklich einfach offene Türen und wenn Leute, Kinder, auch Erwachsene, After Work Ride ist jeden Donnerstag um 18.30 Uhr vom Laden, Lust haben Rad zu fahren und mich nicht fragen, welchen Schnitt wir heute fahren, dann dürfen sie kommen.
Und ihr setzt euch, ich würde jetzt gerne noch auf ein Thema eingehen, dass ihr ja nicht nur an euch denkt, sondern ihr habt mit Ride Our Roots auch was ins Leben gerufen, schon vor 2 Jahren, glaube ich, wo euch auch ein ganz besonderes Thema am Herzen liegt, die Menschen aufs Rad zu bringen, vom Auto wegzubringen, für die Umwelt was zu tun. Kannst du kurz dazu noch was sagen?
Ja, wird uns wahrscheinlich jetzt vor allem sehr leicht fallen momentan, weil die Benzinpreise natürlich sehr hoch sind. Also jeder überlegt zweimal, ob er ins Auto steigt oder aufs Rad. Viele Leute haben natürlich keine Ahnung, wie kommen sie wohin und wie können sie Wege über Brücken und Bundesstraßen meiden oder Hauptverkehrsknotenpunkte meiden. Und das haben wir heute immer gesehen, dass die Leute auf der B13, wer sie nicht kennt, ist die Hauptstraße Richtung Tegernsee rein, an Tegernsee rausfahren und vorher wahrscheinlich auf der Hauptstraße von Sauerlach München Richtung Holzkirchen gefahren sind und sich halt an den Autorouten orientieren. Und wir haben halt versucht, mit Cafés ein Routennetzwerk zu spinnen, das Leute von der Hauptstraße wegbringt, aber trotzdem an die haupttouristischen Ziele führt. Und so haben wir halt dieses...
Mit dem Rad.
Mit dem Fahrrad, genau. Bitte nicht mit dem Auto.
Und ich glaube, wir können da auch ein Café hervorheben. Also dieses Routennetz, was du ansprichst, das erstreckt sich ja doch wirklich über einige Kilometer hier bis runter an Chiemsee und auch in die andere Richtung und nach Norden. Das Wiggerl 17, da gab es ja eine ganz schöne Aktion im letzten Jahr.
Genau, das Wiggerl 17 ist eins unserer Anlaufcafés in Traunstein und in Ammerang haben wir jetzt das zweite angeschlossen. Die Routen folgen jetzt dann die nächsten Wochen. Dort haben wir zusammen mit den beiden Tobis eine schöne Aktion gemacht und der Boris, der Besitzer vom Wiggerl 17, hat da auch mitgespielt. Wir haben Essen ausgefahren und wir haben eine Laureus-Kasse eingerichtet. Ich hoffe, die ist voll. Das weiß ich nicht. Da müsstet ihr mal nachfragen.
Müssen wir mal vorbeifahren.
Vorbeiradeln.
Also die beiden Tobis, du sprichst unsere Rodel-Tobis an, Tobias Wendel und Tobias Alt. Und die beiden haben damals zusammen mit den Laureus-Botschaftern Michael Täuber, auch ein begnadeter Radsportler, und Martin Braxenthaler eben mit uns, teils Team Laureus, teils Team Pushbikers, Essen ausgefahren für die gute Sache. Es war direkt nach der Corona-Pandemie und so etwas Geld gesammelt. Aber auch hier zeigt sich ja einfach, wie man auf dem Rad was bewegen kann und für die gute Sache was tun kann.
Für das fehlt uns eigentlich auch immer noch so dieser Schluss, dass es wirklich Sinn macht. Vielleicht können wir den Podcast dafür nutzen, dass uns Leute einen Sinn geben, warum wir diese Routen fahren. Weil mittlerweile ist es so, oder inzwischen ist es so, dass wir es einfach machen, weil wir es cool finden. Wir bezahlen das alles selbst und die Routen werden runtergeladen. Aber finden wir nicht dafür mal einen Sponsor, der die Downloads trackt und das Ganze dann auch für eine gute Sache stiftet?
Das sollten wir. Also jeder, der das jetzt hört und Interesse hat, hier in der Gegend oder auch in anderen Gegenden, sage ich mal, das Konzept von Ride Our Roots umzusetzen, idealerweise für die gute Sache, bitte melden. Ja, entweder bei Christian oder auch bei uns, bei Laureus. Immer herzlich willkommen und wir sind für Partnerschaften offen, solange sie der guten Sache dienen und die Menschen in Bewegung bringen. Vielen Dank für deine Zeit, Christian, für das wirklich sehr interessante Gespräch. Wir kennen dich gut, jetzt kennen wir dich noch viel besser. Und wir hoffen auch, dass es den Hörern gefallen hat. Und ja, liebe Hörer, wie immer, wenn euch diese Folge auch inspiriert hat, dann empfehlt sie doch gerne einfach auch euren Freunden weiter, auch die Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Wir haben jetzt letztes Mal Geburtstag gefeiert, einjähriges. Miki, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Eigentlich muss ich ja sagen, ich bin der Co-Host, du bist der Host. Dahinter der Organisator. Nein, dann empfehlt uns doch, bewertet uns gerne auch über die gängigen Podcast-Plattformen und ich muss nochmal jemandem Danke sagen, und zwar IWC Schaffhausen. Ihr kennt IWC ja schon, wenn ihr die treuen Hörer unseres Podcasts seid. IWC unterstützt den Sport Unites Us Podcast und hilft uns damit, einfach alle paar Wochen eine neue Folge rauszubringen. Aber IWC ist ja aktiver Unterstützer und deswegen sind sie auch bei der Tour Laureus Sport for Good dabei. Die Rennradausfahrt, die wir eingangs zu diesem Gespräch hier beschrieben haben. Also auf diesem Weg auch danke an IWC für die Unterstützung in diesem Rahmen. Und wer dabei ist, wird auch Vertreter von IWC bei der Tour kennenlernen. Also wie gesagt, meldet euch an. Und ansonsten, wir freuen uns, wenn wir dich, lieber Christian, bald wieder auf dem Rad antreffen können.
Bis bald.
Bis bald. Sport Unites Us.
Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.